Tridente, der Barça-Podcast der Peña Barcelonista de Viena.
Hallo, ich bin der Flo.
Servus, ich bin der Matthias.
Hallo, ich bin der Paul und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Tridente, dem Podcast der Peña Barcelonista de Viena, dem Wiener FC Barcelona Fanclub und dem am besten bewerteten Barça-Podcast bei Spotify. Möchte ich an dieser Stelle noch kurz anmerken.
Wir haben es uns erarbeitet.
Wir haben es uns erarbeitet,
alle 3 Monate.
Das Geld wird bald reinkommen.
Danke für die 3 Bewertungen.
Es sind fünf Bewertungen.
Okay.
Danke für die 5 Bewertungen von unseren 4 Zuhörerinnen. Das wäre ziemlich beeindruckend.
Also irgendjemand hat sich noch einen 2. Account gemacht.
Es ist Hingabe. Wir haben es nicht ganz geschafft, dass wir unseren 2-Wochen-Rhythmus halten, nachdem auch uns Krankheiten dezimiert haben. Aber trotzdem sitzen wir wieder hier, was ich sehr schön finde, dass wir es schon wieder geschafft haben, trotz allem. Und dadurch, dass wir 2 Wochen mal ausgelassen haben, haben wir auch gleich mal mehr Spiele, über die wir reden können. Und vielleicht sogar auch mal wieder was Positives, nachdem, ehrlich gesagt, die letzten paar Wochen spielerisch sehr, sehr dürftig waren, lange Zeit. Mhm. Aber jetzt am Sonntag dann im Spitzenspiel gegen Atletico einen schlussendlich zwar... Dann am Schluss musste man noch zittern um den Sieg, aber es war trotzdem eigentlich ein sehr souveräner und guter Auftritt und eigentlich klar der beste seit den ersten 60 Minuten gegen
Real Madrid. Ja.
Dementsprechend hat sich vielleicht ganz gut ergeben, dass wir das Trauerspiel oder unser Trauerspiel vor 2 Wochen ausfallen haben lassen und so ein bisschen wieder über positivere Dinge reden können. Aber ja, was sind so eure Einschätzungen über die Spiele der letzten Wochen? Wie seht ihr die Entwicklung und welche Sorgen habt ihr immer noch?
Naja, wir sind mal im Achtelfinale der Champions League. Zum ersten Mal wieder seit 3 Jahren. Also von dem her durchaus positiv mit einer souveränen Leistung gegen Porto.
Ungefährdeter Sieg.
Ungefährdeter. Ja, also es hat, wie immer, nicht besonders gut angefangen, um dann besser zu werden.
Gegen Porto jetzt, meinst du, ja, oder insgesamt? Mhm.
Mhm. Weil über Shakhtar haben wir gesagt, würden wir nicht hier reden, nachdem wir es verschrien haben mit dem Ergebnis und dass wir quasi, dass es so gut ausschauen würde in der Champions League, dies und jenes. Ich meine, jetzt sind wir durch, aber alles andere
als... Wir können schon sagen, ein 2. Platz wäre schon auch okay, Hauptsache durch. Wir wollen nichts verschreien.
Ja.
Also nehmen wir einfach an, sie wären 2. Und schauen, was passiert.
Na, aber ich würde sagen, wir haben absolut recht gehabt. Es schaut gut aus in der Champions League, vorzeitig qualifiziert. Wir haben es immer gewusst. Haben immer dran geglaubt. Und recht behalten, möchte ich sagen.
Ja. Entschuldigung.
Na, ich werde mich aber nicht mehr zu zukünftigen Spielen äußern. Nunca más. Ja.
Zu keinem einzigen?
Ja, ich glaube nicht, nein.
Was glaubst du, wie es gegen Girona wird am Sonntag?
Was sagt ich gerade?
Okay, ja, ich weiß nicht, also das Sonntagsspiel hat dann wieder ein bisschen Hoffnung gegeben, weil es wirklich stark war gegen Atletico. Atletico, die wahrscheinlich davor eigentlich vom Spielerischen her so auch wieder ziemlich unter den 2 Top-Mannschaften waren von der Form her die letzten Wochen. Haben sie schon sehr überzeugend gewonnen und haben eigentlich sehr lange nichts zu melden gehabt. Barça hat das sehr gut gemacht. Man könnte wieder über die Chancenverwertung reden, das ewige alte Thema, wo ja, wir mit einem Chancentod mit 2 Hühnerfüßen vorne drinnen im Sturmzentrum in Lewandowski.
Hühnerfüßen?
Ja, ich wollte nicht linken Füßen sagen, weil ich bin Linksfuß, also das wär noch eine Ehrung für ihn.
Ja, auch mit links dürfte er mehr machen. Also das stimmt schon, Sonntag war wirklich nochmal ein Tiefpunkt.
Na.
Von Lewandowski doch, finde ich schon. Also ich meine, alleine vom Tor den Ball wegköpfen, 7 Meter daneben.
Immerhin hat er die Chancen gehabt, die er dann verschossen hat. Die Wochen davor hat er ja nicht einmal die Chancen bekommen oder gehabt. Ja. Also von dem her würde ich es nicht als absoluten Tiefpunkt sehen. Aber es war nicht famos. Ja. Also darauf wollte ich nur hinaus. Ja.
Das ich finde es trotzdem sogar nochmal den Tiefpunkt, weil die Mannschaft hat einfach keine Chancen erspielt in den Wochen davor und das liegt dann ja nicht nur an ihm. Aber halt, wenn die Mannschaft die Chancen erspielt im Topspiel gegen Atletico, und dann hast du deinen Stürmer, der klärt, anstatt Tore zu schießen, dann ist es halt schon nochmal schlechter, als wenn einfach das Gesamtgefüge nicht stimmt. Weil das ist wirklich,
Also den Volley hat er ja auch vom Elferpunkt irgendwo hin gesammelt. Also.
Und da waren drei Chancen dabei. In der zweiten Minute hat er gleich eine Riesenchance, die er verbockt hat. Oder wo, also das war die am wenigsten schlimme von allen. Aber es ist halt mit einem guten, wirklich guten Mittelstürmer gewinnst du das Spiel halt 3-0. Mhm. Und deswegen fehlt er schon nochmal bitterer.
Ja, und muss dann eben nicht zittern am Ende raus. Also das ist ja auch was, was Basel die Saison auszeigt. Wie viele Spiele, glaubt ihr, haben wir mit mehr als einem Tor Vorsprung gewonnen diese Saison? Wettbewerbsübergreifend?
Naja, eins fällt mir ein, deswegen würde ich sagen zwei.
2-5-0 Siege nacheinander.
Drei, ja. Mhm. Dann zwei?
Drei sind es. 2-0 gegen Cadiz und dann 5-0 gegen Betis, 5-0 gegen Antwerpen. Sonst alle Spiele, nur mit, die wir gewonnen haben, nur mit einem Ein-Tor-Vorsprung. Das ist schon, zeigt, dass offensiv irgendwie entweder zu wenig Kreativität da ist oder die Chancenverwertung nicht passt oder im schlimmsten Fall eigentlich ein bisschen von beidem. Mhm. Und das ist das, habe ich das Gefühl, das ist das, was wir die letzten Wochen gesehen haben, jetzt abgesehen von Atletico. Da war es eher Zweiteres.
Ja, wobei ich finde, manche Spiele davon waren dann halt ein Tor Vorsprung, aber halt ein 3-2. Also das ist so dieses, das macht es nicht unbedingt gut, vor allem, weil es dann in der Regel auch Spiele waren, wo es die 2-0 Rückstand waren und dann ja, das Ding
noch. Wollte ich gerade fragen, ob du weißt, wie viele Spiele wir mit einem Ergebnis nach gelaufen sind. Hast du dazu eine Statistik?
Aber, dazu habe ich keine, nein, aber ich kann schnell nachschauen.
Ja, aber ich finde prinzipiell, es ist halt dieses, letztes Jahr fand ich, war das noch deutlich mehr dieses Thema mit diesen, was weiß ich, 11-1-0 Siegen, die wir da irgendwie hatten, dass halt wirklich dieses knappe Ding ist und auch in der Offensive nicht so viel läuft. Dieses Jahr ist halt diese spannende Kombi aus, teilweise schaffen sie es dann, wenn sie auftreten, dann auch noch 2-3 Tore zu machen, haben sie aber davor halt in Rückstand gebracht und dann teilweise wirklich grotesk mit, ich meine, was, 2 Gegentore, also in 2 Spielen ein Gegentor innerhalb der ersten Minute bekommen.
Bei eigenem Anstoß?
Bei eigenem Anstoß, das musst du halt wirklich erstmal schaffen. Auch bei gegnerischem Anstoß solltest du es eine Minute aushalten, aber bei eigenem ist nochmal absurder. Also, und dann gleichzeitig in den letzten Wochen seit dem Klassiker wirklich dann wieder im Grunde wie letzte Saison diese offensive Trägheit, dass da überhaupt nichts mehr passiert. Dieses, ja, dass das Spiel zu statisch ist und so weiter und so fort. Und dass das irgendwie beides irgendwie existiert. Und gleichzeitig waren ja dann auch teilweise Defensivleistungen weniger dramatisch, als es jetzt ein bisschen die Wochen davor waren. Aber sie schaffen es einfach nicht, es zu kombinieren. Es schafft, also außer eben gegen Betis und gegen Antwerpen, die jetzt aber jetzt noch nicht vielleicht.
Betis war auch sehr schwach, muss man sagen. Also.
Die habe ich eben leider beide nicht gesehen. Antwerpen
hast du nicht gesehen.
Bei den 5-0-Sieger habe ich verpasst. Großartiges Timing. Aber
also vielleicht solltest du aber nicht mehr Spiele mit uns schauen.
Ja, das habe ich auch gesagt, aber dann auch andere Spiele.
Ich glaube, am 13. bist du nicht da.
Der gegen Antwerpen, ja.
Wieder mal, okay, super.
Alles Chelsea.
Aber auf jeden Fall, dieses, sie schaffen es einfach nicht, diese Offensivstärke, die eigentlich da ist, gleichzeitig mit Stabilität zu kombinieren. Und es ist ja nicht so wie letztes Jahr, dass es dann immer, keine Ahnung, diese 4-Mittelfeldspieler Aufstellung ist und nur 2 Stürmer, sondern es ist ja eigentlich immer dieselbe Formation, wo es diese Balance funktioniert. Fast nie. Und das finde ich ist sehr, sehr spannend und beunruhigend.
Ja. Also, und man schafft es auch, einen 2-0 Vorsprung aus der Hand zu geben, wie gegen Villarreal. Das Spiel haben sie zwar dann 4-3 am Ende gewonnen, aber waren 2-0 vorne, ich glaube, nach 15 Minuten und haben dann, waren dann 3-2 hinten. Also, es geht in alle Richtungen. Sie können überall verkacken, ob es von vornherein ist oder nachdem sie schon gut dastehen. Ich finde auch, also, es ist irgendwie eine Mischung aus meiner Sicht von dem, dass aus dem Mittelfeld irgendwie ein bisschen wenig öffnende Spielimpulse kommen. Ich habe das Gefühl, es wird immer in die Breite auf die Flanken gespielt. Von dort werden dann hohe Bälle oft reingehaut. Es kommt wenig zu Doppelpässen oder irgendwie Läufen, die Verteidiger wegziehen. Es ist auch vorne teilweise, ich finde, am Sonntag hat man es wieder ein bisschen gesehen, über große Phasen sind die vorne, die drei Leute, ganz statisch. Die stehen dann am 16er. Keiner bewegt sich, so keiner in Verteidigung, der macht es halt leicht. Die müssen sich dann auch nicht bewegen, die müssen nicht überlegen, gehe ich mit dem Mann, den ich decke, mit, wenn der irgendwie ausweicht auf eine andere Position oder halte ich und nehme einen anderen Spieler auf. Das heißt, wir machen es dem Gegner ziemlich leicht und Gleichzeitig kann man schon noch sagen, dass es mit den Verletzungen zu tun hatte, gerade im Mittelfeld. Pedri war jetzt sehr lang verletzt, man merkt, er ist noch immer nicht hundertprozentig fit, kann auch gleich wieder alles durchspielen gefühlt, weil Gavi verletzt ist und Oriol Romeo ein unglaublich von der Klippe gestürzt ist, seine Form. Ja. Genauso wie Frankie ist zurückgekommen nach, ich glaube, das ist seine erste richtig langfristige Verletzung, seitdem er bei Barca ist. Kann das sein? Ich habe sonst keine wirklich in Erinnerung, wo er mal so 2 Monate am Stück weg war.
Gute Frage. Wüsste ich jetzt nicht auswendig. Aber es war jetzt nicht so auffällig wie bei Petri.
Ja. Und dass die zwei weg waren, glaube ich, hat schon, also erstens hast du einen Gavi überspielt, sowohl bei Barca als auch bei Spanien, was natürlich diese Verletzung nach sich gezogen hat. Dann hast du auf den Fermin reingehaut, der schon sehr viele Ansätze zeigt, aber halt noch nicht ein Weltklasse-Spieler ist, den du vielleicht in solchen Spielen dann brauchst, der Impulse setzen kann. Und ja, vorne der Leber ist ein Chancentod, der dann immer irgendwo mal umgurkt, also am eigenen Strafraum sich Bälle holt oder irgendwo am Flügel auf der Outlinie pickt und sich dann aufregt, dass er keine Bälle bekommt. Ich meine, er holt sie sich auch dort, aber es ist so
das wollte vorne... Ich sagen. Das würde ich ihm nicht dafür verantwortlich machen. Ja. Aber wenn er dann die Chancen hat, hat er in letzter Zeit sehr viel vergeben, ja.
Ja, und auch eben sehr viele Chancen sind ja schon im Ansatz irgendwie nicht zustande gekommen, weil er den Ball nicht kontrollieren konnte. Also da ist
das hat er am Sonntag gut gemacht, muss man sagen. Es waren 3 pipiferne Ballannahmen dabei.
Ja, und
die ihm sonst 3 Meter wegschaffte. Ja, aber also, ich nehm 50%
at this point. Das ist eine Verbesserung, das stimmt.
Rafinha ist sehr schwach im 1 gegen 1. Ja. Ich finde, er hat das Dembélé-Syndrom. Man hat das Gefühl, dass er immer die falsche Entscheidung trifft. Ja. Also er kommt fast nie an einem Spieler vorbei.
Ja. Oder er legt sich dann den Ball so weit, dass er nicht mehr kriegt oder irgendwie dann zweiter Verteidiger oder Goli da ist oder irgendwas.
Ich meine, man sieht trotzdem, also in den letzten Spielen auch, sein Schuss ist schon ordentlich gut, aber aus meiner Sicht ist er da auch ein bisschen zu sehr jetzt gerade fokussiert drauf, das zu zeigen. Ja. Und dann immer versucht er zu oft eben nach innen zu ziehen und dann noch abzuziehen, was
sehr vorhersehbar ist.
Ja, was aber auch zu 2 Stangenschüssen geführt hat, glaube ich, in den letzten beiden Spielen. Aber ja, trotzdem halt waren es dann auch wieder keine Tore. Also das ist, also ist natürlich auch Pech, aber und er hat gleichzeitig auch irgendwie 5-6 vielversprechende Ansätze einfach verstreichen lassen, weil er denselben Trick schon wieder versucht hat. Also der überzeugt mich auch wirklich nicht zur Zeit, ist aber aktuell auch wieder quasi durchgehend gesetzt.
Mhm. Ja.
Mhm. Was ich eh gut finde, weil das war auch was ich kritisch bemängelt habe, dass der Xavi vorne über einen Zeitraum von 1,5 Monaten oder so einfach durchgehend die Außen rotiert hat. Also gefühlt hatten wir keine 2 Spiele, wo dieselben 3 Leute vorne gespielt haben. Also er hat immer Leber gespielt in der Mitte, wo ich mir auch denke, da könntest du mal rotieren.
Mhm.
Aber außen hat er dann immer, keine Ahnung, mal Ferran, mal Lamine Yamal, dann Lamine Yamal und Rafinha. Also es war die ganze Zeit irgendwas. Und ich habe das Gefühl gehabt, er sucht eine Startformation, aber eigentlich solltest du den Leuten auch das Vertrauen geben, dass sie mal ein bisschen Kontinuität kriegen.
Mhm.
Mal schauen, ob sich das jetzt ändert.
Ich finde es gut, dass Yamal ein bisschen aus der Verantwortung genommen wird. Ja, weil
absolut.
Dem soll Zeit gegeben werden und die Rolle als Joker finde ich eigentlich geeigneter für ihn, ja, damit der Druck nicht so hoch wird. Ja. Aber ich hoffe halt, dass der Rafinha wieder ein bisschen anknüpft, weil durch seine rote Karte und dann die Verletzung ist er ja auch nicht zu vielen Einsätzen gekommen. Und dann eben die Tatsache, dass Xavi dauernd, wie du gesagt hast, vorne herumrotiert hat. Ja.
Und Lamine Yamal auch in seiner Abwesenheit während der roten Karte sehr gut gespielt hat.
Ja, er wäre sicherlich früher wieder reingerutscht sonst.
Mhm.
Aber ich finde auch, dass es gut ist, wenn jemand ein bisschen mehr Zeit auch bekommt, weil du hast bei dem dann auch, finde ich, dann gemerkt, also natürlich ist er wahnsinnig gut für den 16-Jährigen, aber er ist halt gleichzeitig auch erst 16. Also so, da merkt man auch dann, sein Abschluss war beispielsweise dann oft ausbaufähig oder dann auch ein bisschen dann vielleicht so die letzte Entscheidung. Und es soll jetzt nicht irgendwie so sein, dass man den 16-Jährigen zerreißt, sondern es ist gut, wenn der nicht jetzt gleich Stammspieler sein muss und da dann irgendwie in den wichtigsten Spielen der Saison die Last auf seinen Schultern trägt.
Da stimme ich voll überein. Das war auch nicht meine, also ja, das wollte ich damit nicht sagen.
Dass, ja, nein, das ist gut, dass es jetzt
da passt es wieder, finde ich. Ich finde halt, dass Ferran so wenig Einsatzzeiten bekommt, finde ich, kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Vor allem, ja, weil ich ihn gerne in der Mitte auch sehen würde. Mhm. Öfter mal.
Er macht nämlich Läufe, die öffnen.
Ja. So.
Also, statt aber Lewandowski, oder?
Ja, natürlich. Also, das versteht sich von selbst. Also alles statt Lewandowski wäre gut an dieser Stelle.
Und was man sagen muss, ist, dass jetzt auch schwere Zeiten auf uns in der Verteidigung zukommen, weil Inigo Martinez das dieses Jahr auf keinen Fall mehr spielen wird.
Wirklich? Er hat
eine Verletzung,
ja, vier Wochen.
Nein.
Ja. Und der war eigentlich bis die letzten Wochen unser zuverlässigster und formstärkster Verteidiger.
Ich meine, das Ding ist gleichzeitig, also ja, er war sehr, sehr gut, überraschend gut, aber die ganzen Innenverteidiger sind alle so gut, dass ich gleichzeitig irgendwie, da bin ich relativ sorgenfrei, wenn jetzt nicht noch, ich will jetzt nicht auf Holz
klopfen. Ja, Daumke ist ja auch leicht verletzt. Er hat
eine Fraktur im Gesicht.
Ja, aber wenn sich da nicht jetzt irgendwie noch was richtig Blödes ergibt, das kann immer passieren, aber rein theoretisch sind wir auf der Position wirklich sehr gut aufgestellt.
Das ist die beste
Position. Das meine ich nur. Also, und es ist halt schade, finde ich, für ihn. Weil er hat sich jetzt wirklich, er hat am Anfang der Saison, also haben wir jetzt letztes Mal gesprochen, ist also spät reingekommen, dann hat er sich so gut reingespielt. Und jetzt gleichzeitig wieder, also gleich wieder so 4 Wochen Verletzung. Mindestens 4 Wochen, glaube ich. Also es könnte vielleicht, wenn es blöd ist, wird es ja auch noch ein bisschen länger. Das ist einfach sehr, sehr schade für ihn. Gleichzeitig hoffe ich, dass die Mannschaft das oder die Kadertiefe das irgendwie auch abfedern kann.
Wie seht ihr das, dass Balde komplett rausrotiert ist und er jetzt wieder mit einem Rechts, also mit einem Innenverteidiger rechts spielt und Cancelo dafür links aufstellt?
Besser. An und für sich nicht als Kritik an Balde, sondern ich glaube, das ist etwas, was wir bei den Spielen kommentiert haben, dass wir mit 2 offensiven Außenverteidigern halt, also mit diesem symmetrischen System, mehr Probleme haben abzusichern. Ja? Und ich finde es grundsätzlich, ich glaube, das haben wir auch mehrfach erwähnt, waren die erfolgreichen Barcelona-Mannschaften immer asymmetrisch aufgestellt, einen defensiven Außenverteidiger und eben einen offensiven. Ja? Und ich finde, man sieht, dass das eigentlich ganz gut aufgeht, ja, wenn man die letzten Spiele anschaut, ist da schon was dran. Natürlich, ich will immer Balde sehen, weil er taugt mir extrem, ist ein, finde ich, ausgezeichneter Spieler, aber im Moment finde ich Cancelo im Sturm sehr, sehr wichtig, ja, also das hat er ja auch gegen Porto wieder bewiesen, wie wichtig Cancelo in der Vorwärtsbewegung ist, so schlecht er beim Verteidigen ist, aber ich finde, dass es uns viele Optionen eröffnet, wenn er spielt. Und solange wir andere Probleme im Sturm haben, finde ich, ist keine schlechte Alternative, da mehr auf Cancelo statt auf Balde zu setzen. Allein natürlich Balde.
Ich finde es auch. Also die Grundidee, wieder 3 Innenverteidiger quasi oder einen Innenverteidiger rechts spielen zu lassen, um mehr defensive Stabilität zu haben, ja, macht Sinn. Dass du dann halt deinen extrem talentierten Nachwuchsspieler, oder nee, ist ja kein Nachwuchsspieler mehr, aber das junge Talent, das sich letztes Jahr in der Meistersaison bewiesen hat, dafür opfert und ja, dann halt den ausgeliehenen Problemspieler quasi, der von 2 Teams schon ausgemustert wurde im letzten Jahr, also dafür dauerhaft spielen lässt, finde ich schon ein bisschen.
Das ist kein gutes Zeichen, oder?
Fragwürdig, ja? So in der Langfristigkeit, also einfach, was man damit erreichen will. Ja, Cancelo hat offensiv Wahnsinnsqualitäten. Gleichzeitig ja, hat ein Trainer wie Guardiola, den wir ja durchaus für nicht den schlechtesten halten, ihn aussortiert und hat ihn gerne abgegeben, weil er eben auch vielleicht die Statik beeinflusst hat und gleichzeitig auch menschlich nicht so leicht war. Und den quasi jetzt dem Balde vor die Nase zu setzen, aktuell, muss man auch mal schauen, das ist ja ein Trend der letzten Spiele, aber wenn es jetzt so weitergeht, finde ich das nicht gut, weil dann könnte ich mir schon vorstellen, dass auch weil die Überlegungen anstehen, wie vielleicht suchen wir halt doch irgendwie einen anderen Verein.
Ich glaube halt, also ich finde es auch gut, dass er wieder zum asymmetrischen Weg, also hingegangen ist. Da war absolut logisch, dass er einen Innenverteidiger rechts spielt, weil der einzige Innenverteidiger, der Linksfuß ist, ist der Inigo Martinez. Und der war beim Rausspielen in der Innenverteidigung auf der linken Innenverteidigerposition schon recht wichtig. Ich finde auch, dass der Cancelo das offensiv ziemlich gut macht, aber er hat jetzt halt auch alles durchgespielt. Also er hat jedes Spiel gespielt, sowohl bei Portugal als auch bei Barca. Und ich warte nur darauf, dass der sich halt auch eine Verletzung zuzieht. Und dann hast du wieder Feuer am Dach, dann haben wir keinen Rechtsverteidiger und einen Linksverteidiger. Und dann wird es schon wieder eng. Und da würde ich mir auch wünschen, dass dann Baldi zum Beispiel auch mal eine halbe Stunde bekommt oder sowas. Und du auch schaust darauf, dass du die Minuten von Cancelo besser managst.
Ich kann mir aber vorstellen, dass es bei den nächsten Spielen der Fall sein wird. Also gegen Girona, gegen den Tabellenzweiten wird wahrscheinlich sicher noch Cancelo spielen, meiner Meinung nach. Aber die Spiele danach kann ich mir durchaus vorstellen, dass er, oder würde ich dazu nutzen, um einen Ballet spielen zu lassen. Mhm. Ja. Da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen. Ich meine, es ist, glaube ich, wie viele Spiele sind noch? Es ist vier sind noch. Ja. Mhm. Plus dem Freundschaftsspiel.
Ja, genau.
Mhm. Ja, ich lasse mich überraschen, aber es würde mich sehr wundern, wenn es nicht so wäre.
Also er sollte zumindest in zwei davon,
ja,
aber eigentlich dann auch durchspielen, weil ich finde, es soll jetzt auch nicht einreißen, dass sie da, es war halt gut, die beiden Joaos zu holen, auszuleihen, aber wenn da jetzt dann wieder die Entwicklung der Mannschaft an sich, die langfristige, darunter leidet, dann finde ich das schon falsch, weil das ist das, was wir letztes Jahr auch im Vorfeld gesagt haben, okay, man baut es einfach wieder gezwungenermaßen mehr auch auf junge Spieler, die kriegen mehr Chancen. Und jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, dass sie schon dazu neigen, mit kurzfristigen Transfers irgendwie
Löcher zu stopfen.
Genau, Löcher zu stopfen. Die teilweise waren es ja super Transfers, mit, also die ablösefreien Innenverteidiger beispielsweise. Ja. Es waren Geniestreiche, auch Cancelo auszuleihen war sehr, sehr gut, weil sonst, also weiß ich nicht, wo wir
jetzt stehen würden,
in dieser Saison stehen würden. Aber ich finde, es darf halt einfach nicht die langfristige Entwicklung der Spieler drunter leiden, die, um die du für die nächsten 10 Jahre eine Mannschaft aufbauen könntest. Und da gehört für mich bei dir ganz klar dazu.
Ich meine, es ist auch schon noch. Ich finde es auch interessant, weil Baldé auch in seinem Spiel lernen muss und wachsen muss, weil du gemerkt hast, wenn er nicht einfach nur die Lizenz hat, frei nach vorne zu rennen und dort alles Mögliche zu machen im offensiven Bereich, dann hat er sich schwer getan, ein bisschen in Erscheinung zu treten.
Mhm.
Das heißt, ich hoffe auch, dass das vielleicht ein Anstoß für ihn ist, dass er sich da weiterentwickelt und vielleicht ein bisschen mehr Übersicht hat oder so, weil er halt oft davor prescht.
Ja.
Das auch sehr gut macht, aber manchmal fehlt mir da ein bisschen die Übersicht. Aber ja, also ich schauen wir mal, es das heißt ja, sie wollen Cancelo fest verpflichten. 25 Millionen stehen im Raum. Anscheinend ist er der Joao, der wahrscheinlicher ist, dass er über die Saison hinweg bleibt. Schauen wir mal,
was
mit Felix passiert, also mit Felix passiert. Der ja auch, also ich glaube, ungefähr jede Brücke verbrannt hat am Sonntag, nachdem er ekstatisch gejubelt hat nach seinem Führungstreffer gegen seinen eigentlichen Verein, hat dann auch die Konsequenz daraus gezogen, in der Behandlung durch die Atletico-Spieler auf dem Feld, die ihn permanent niedergehakt haben und keine Karten dafür kassiert haben.
Ja, ich meine doch, dann
ja,
ein paar gelbe und dann haben sie alle aufgehört. Dann durfte es weitertreten.
Aber er hat auch ganz schnell eine gelbe bekommen wegen nichts.
Also ja, das war nicht.
Ja.
Also,
und halt wieder mal ein Elfer, der auch nicht gegeben wurde, der ein Glasklaber. Dass da auch war, nicht interveniert, finde ich einfach, also es ist so absurd inzwischen, nur noch, es ist wirklich.
Ja, auch die Schiedsrichterleistung, dieses, ja, neue, also liefert sich ein Wettrennen mit Lewandowski, darum, wer schneller am Tiefpunkt ankommt.
Ja, also wenn ich mit anderen Fußballfans rede, die, keine Ahnung, Premier League schauen und ich erzähle denen, dann sagen die, ah, du hast Barca, wenn du betreibst oder so irgendwas, und dann zeige ich ihnen die Szenen und dann glauben sie mir erst, dass das so absurd ist, was wir für Schiris wieder haben. Und es gab ja anscheinend auch einen Report, dass der Assistent ja, nach dem Spiel vor der Kabine gestanden ist vom Barca, um mitzuhören, ob sie über die Offiziellen schimpfen, bis ihm ein verantwortlicher Pressesprecher von Barca gesagt hat, es wäre vielleicht gescheiter für alle Gemüter, wenn er sich dort verzieht, woraufhin er den Schiri benachrichtigt hat, der dann selber auch vor der Kabine rumgestanden ist, was ich absolut fragwürdig finde.
Also, jetzt was hat das mit irgendwas zu tun? Er hat Strafe dafür bekommen, weil dieser Assistent vom Xavi eigentlich nicht in der Kabine hätte sein dürfen. Ja? Also, recht kurios, ja. 600 Euro, glaube ich, Strafe.
Ja, eben, also immerhin 600 Euro, was auch dann wieder lächerlich ist, überhaupt Strafen dieser Art zu verhängen, bei den Summen, um die es da eigentlich geht, oder die da eigentlich im Umlauf sind. Aber ja, das Ganze, diese ganze Situation, du hast echt das Gefühl, sie sind wirklich ein bisschen drauf aus, jetzt da Probleme zu machen und dass vielleicht die Schiedsrichter zunft, nachdem es im Raum steht, dass Barca sie hätte geschmiert hätte, die letzten Jahre da vielleicht sich extra klar davon distanzieren will.
Aber statt dass sie sich klar davon distanzieren, indem sie es einfach ihren Job gut machen, ja,
schwingt es in die andere Richtung.
Ja, finde ich eben auch. Also es wirft kein gutes Licht
auf. Und vor allem, also was mich dann besorgt, ist, dass du in Spanien, ich meine, Schiedsrichter sind immer Thema, aber da auf ein bestimmtes Augenmerk wird da nicht drauf gelegt. Und vor allem überall anders. Also du liest in keinen internationalen Publikationen irgendwas darüber, wie schlecht. Und das ist nicht nur Barca, weil die spanischen Schiris prinzipiell echt grottenschlecht sind. Aber das interessiert, also das außerhalb von Spanien checkt das keiner, der sich nicht die Spiele anschaut. Es ist null, da ist null Narrativ da, irgendwie der spanische Verband mit dem Tebas, der jetzt wiedergewählt wird oder worden ist, ohne, weil er ohne Konkurrent angetreten ist.
Die aber Liga. Tebas ist
die Liga. Genau, die Liga. Aber ja, ich meine, auch der spanische Verband ist jetzt nicht der Beste, was wir in den letzten Monaten mitbekommen haben. Die können sich halt ausruhen, weil es gibt keinen Shitstorm, keiner regt sich auf, sie können weiter rumnudeln wie bisher.
Hey, schlimmer finde ich das halt wirklich, du hast ja eben in anderen Ländern ein bisschen auch Schiri-Fehler. Aber es gibt halt Konsequenzen. Du hast, keine Ahnung, diese Riesen-Warfehler
bei Liverpool,
da haben sie die Schiris halt einfach mal dann zwei Wochen lang oder so, glaube ich, haben die halt einfach nicht mehr gepfiffen. Mhm. Und das hast du ja auch in anderen Ligen immer wieder.
Und sie haben das Audio von der Konversation zwischen dem Schiri und War veröffentlicht, um zu zeigen, was da genau abgelaufen ist.
Sie waren sehr transparent und sie haben quasi Konsequenzen gezogen für die Verantwortlichen. Und dann, ob das jetzt ausreichend ist oder nicht, kann man nochmal diskutieren. Aber es passiert wenigstens irgendwas. Und in Spanien ist halt, du baust jede Woche neuen Mist. Es wird immer grotesker gefühlt. Und es passiert einfach nichts. Und es interessiert keinen. Und dann, ja, in den Medien wird sich dann aufgeregt. Aber halt der Spieler, also der Schiedsrichter ist in die nächste Woche wieder im Einsatz. Und dann...
Eben, also es baut ja nicht nur einer Mist, sondern wenn du jeden quasi für eine Woche oder zwei aussetzen müsstest, der Mist baut, dann hast du gar keine Schiris mehr, die irgendwelche Spiele pfeifen können in Spanien.
Schlechter wird es auch nicht mehr laufen.
Naja, Mistbauen ist eine Sache. Ich muss schon sagen, Schiedsrichter möchte ich nicht sein. Es ist durchaus schwer, ein sehr schwieriger Job. Aber zur Unterstützung der Schiedsrichter hat man VAR eingeführt, ja, in der Hoffnung, dass man... Es ihnen hilft eben, Entscheidungen zu korrigieren beziehungsweise richtige Entscheidungen zu fällen. Und da werden die halt auch extrem im Stich gelassen. Ja? Weil wenn diese Fehler passieren und die Schiedsrichter die Fehler machen, dann wäre es wünschenswert, dass sich da eben der Video Assistant Referee meldet und ihnen eben sagt, das ist das Problem, ja? Schau es dir nochmal an. Willst du dir nicht nochmal überlegen, um was du getan hast? Ja?
Oder pfeift nicht an, bis wir das gecheckt haben, zum Beispiel auch. Weil sobald er anpfeift, können sie das nicht mehr, ist die Situation vorbei, dass sie sich das anschauen können und intervenieren.
Wirklich? Also das war mir nicht bewusst. Ja? Aber ich meine, man hat es auch am Wochenende wieder gesehen. Der Schiedsrichter ist angeschossen worden und hat nicht das Spiel unterbrochen.
Ja, er ist also angeschossen worden. Er stand im Weg, hat noch.
Aber hat den Ball berührt.
Ja, hat noch den Barca-Spieler auch noch weggeschubst, damit der ihn nicht anrennt. Und hat weiterspielen lassen. Und dadurch ist ein Konter entstanden. Also ich meine, das Ding hätte rein theoretisch das Spiel entscheiden können. Das rein theoretisch kann das die Meisterschaft entscheiden. So eine Scheißaktion von ihm.
Also nicht, dass ich österreichische Bundesliga schauen würde, aber ich glaube, dass selbst die Schiris dort wissen, dass wenn sie den Ball berühren, dass sie das Spiel abpfeifen
müssen. Es gab 5 Minuten davor genauso eine Aktion, da ist er wirklich angeschossen worden, der Schiedsrichter, und da hat er das Spiel ja sehr wohl unterbrochen.
Ach, ja? Echt? Das habe ich gar nicht besorgt.
Ja, doch. Ja, okay. Mhm. Also es war ja die zweite Aktion und der ist überhaupt relativ schlecht gestanden. Aber eigentlich wollte ich ja jetzt hier ein bisschen die Schiedsrichter in Schutz nehmen.
Hat gut funktioniert.
Und VAR in die Verantwortung nehmen. Ja? Oder die ist mir wie nicht wahnsinnig gut gelungen, aber ich hoffe, dass ich meinen Punkt trotzdem rübergebracht habe. Ja.
Es ist halt die Kombi aus, die Leute auf dem Feld sind schlecht und sie bekommen keinerlei Unterstützung von VAR, die genauso schlecht sind. Aber es ist halt auch
logischerweise... Und dann gibt es keine Konsequenzen dafür, genau, dass irgendjemand schlecht ist.
Ja, schön.
Ich meine, das Matteo Laos hat, war ja quasi... Das perfekte Beispiel, du pfeifst skandalös und als Belohnung kannst du dann zur WM fahren, wo du noch skandalöser pfeifst.
Um also, dann noch skandalöser zu pfeifen, wie er dann retour war. Ja. Das war ja nach der WM, das Spiel gegen Espanyol. Damals ist aber dann schon auf Eis gelegt worden.
Ja, aber ich glaube, das passiert auch nur, weil er durch die WM international so bekannt war, dass du ihn dann nicht mehr halten kannst. Wenn er bei der WM halbwegs solide oder nicht grottenschlecht gepfiffen hätte, dann wäre dann wieder nichts passiert.
Und er war ja auch schon also alt für den Schiedsrichter. Also ist quasi dann...
Ja, geht mal den frühen
Ruhestand. Ja, dann schickst du ihn... Außerdem jetzt stand es auch im Raum, dass er doch irgendwelche...
Verbandspräsidenten,
oder? Also es ist nicht so, dass er wirklich bestraft wird dafür.
Ja, gut, das stimmt. Aber was wir aber bis jetzt vollkommen ausgelassen haben und ich vielleicht als Überleitung zu unserem Hauptthema heute... nutzen würde, ist das Stegens Verletzung und vor allem auch im Hinblick, ob wir uns im Tor verstärken müssten, sollten im Wintertransferfenster und wie ihr eigentlich die Leistung von Iñaki Peña bis jetzt, das waren 2 Spiele, glaube ich, erst, wie ihr seine Leistung einschätzt. 3 Spiele waren es, glaube ich, ne?
So. Ja, 3 müssen es gewinnen. Ja. Also ich finde, er macht es überraschend.
Also Rayo Vallecano, genau, ja, dann eben Porto und jetzt Atletico Madrid.
Also ich finde, er macht es überraschend gut dafür, dass ich halt, weiß ich nicht, vielleicht ein Spiel von ihm bisher gesehen habe, weil er hatte sonst eigentlich eher in den frühen Cup-Runden seine Einsätze bekommen. Ich finde, er macht es wirklich gut. Ich finde, gegen Porto ist mir wirklich aufgefallen, dass er eigentlich auch, finde ich, sehr gut und ruhig am Ball war meistens, was ich mir schon denke, das ist schon happig, da kommst du halt auf einmal, wirst du da reingeworfen und es ist nicht nur so, also gerade als Keeper, klar, jeder Fehler ist extra auffällig, aber halt bei anderen Teams bist du nicht so spielerisch eingebunden und da, finde ich, hat er das wirklich sehr gut gemacht. Jetzt gegen Atletico mit 2 sehr, sehr starken Paraden, also den einen Freistoß von Memphis, der auch kein Foul war, den Ball, aber den er noch an die Stange gelegt hat und dann auch in den Schlussminuten noch eine richtig starke Parade, wo er einfach stehen bleibt und dann sich breit macht und so halt den Ball kriegt. Also da hat er uns eigentlich auch den Sieg gerettet.
Ja.
Deswegen finde ich es sehr, sehr gut, wie er das macht. Und jetzt dementsprechend finde ich es auch nicht unbedingt das beste Signal, wenn man jetzt da jemanden holen würde im Winter. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was jetzt da wirklich die Prognose ist mit Ter Stegen, weil es ist ja schon auch so ein bisschen mysteriöse Geschichte. Er kam irgendwie von der Nationalmannschaft zurück und es hieß, er ist halt angeschlagen, aber keiner wusste, was es ist. Es gab keine richtige Diagnose und dann jedes Spiel stand wieder im Raum, er kann spielen und auf einmal wird er operiert. Und dann
hat nämlich auch nie mit der Mannschaft trainiert. Also es war immer so, ja, beim nächsten Spiel wird er fit sein, genau. Und dann nie mit der Mannschaft trainiert.
Aber es gibt ja, also zumindest kompliziert, wurde einfach nur, er hat Rückenschmerzen. Eine richtige Diagnose gibt es nicht. Von dem, was ich gelesen habe, ist auch irgendwie so, sie sind auch nicht ganz sicher, ob die OP wirklich was bringt. Aber man probiert es halt mal. Und wenn du wirklich befürchtest, der fällt die restliche Saison aus, wenn es blöd läuft, dann solltest du jemanden holen. Wenn du jetzt aber sagst, 2 Monate lang, wo der erste Monat quasi Peña spielen muss, weil du kannst ja keinen neuen Spieler holen, dann würde ich da jetzt nicht unbedingt irgendwen...
Ja, also ich habe bis zu 3 Monaten gelesen. Also Bandscheibenvorfall sein sollte, wie vermutet wird, ja, dann hängt es natürlich von der Operation ab. Dann kann es eben ein minimalinvasiver Eingriff sein und schon nach einem Monat wieder im Einsatz sein. Dann würde das sowieso nicht in Frage kommen oder wird sich sehr übrigen, einen neuen Keeper zu holen, bis zu 3 Monaten, wenn es eben nicht minimalinvasiv sein sollte. Ja. Das ist halt gerade an der Schwelle. Dann wäre er gerade für die Champions League vielleicht wieder da, für die zwei
Finalrunden.
Ich werde mich, wie gesagt, nicht weiter äußern dazu. Ja.
Kannst aber, du ja noch gar nicht, wir haben noch keinen Gegner oder irgendwas. Also.
Ja, gut, danke, Gott sei Dank. Ja. Also ich finde Benja hatten wir ja hauptsächlich, oder ich, gesehen, weil er letztes Jahr bei Galatasaray, glaube ich, im Tor stand. Oder ist er schon vor 2 Jahren gewesen?
Nein, letztes Jahr. Zweite Hälfte der Saison, glaube ich. Nur eine halbe Saison, soweit ich das in Erinnerung habe, oder?
Nein, ich glaube, ehrlich gesagt, das war schon 2 Jahre her.
Ja, es ist vor 2 Jahren.
Ja.
Ich habe nämlich jetzt auch einen Artikel gelesen, dass er letztes Jahr überlegt hatte, weil sein Vertrag ist im Sommer ausgelaufen und er war sich nicht sicher, ob er den
verlängert,
beziehungsweise er hatte schon ein fertiges Vertragsangebot von Barca und dann, als er im Cup im Jänner im Cup nicht spielen durfte, sondern auf Testing gesetzt wurde, hat er scheinbar gesagt, okay, ich unterschreibe doch noch nicht den Vertrag, weil er dann erst sehen wollte, wie es weitergeht und dann am Schluss haben sich entschieden zwischen ihm und dem
Amateur,
der jetzt bei PSG der Ersatz ist von Donnarumma scheinbar.
Und am Wochenende in einer scheinbar die Partie gerettet
hat. Ja, weil er hervorragend gespielt hat und jünger ist und scheinbar das, als das größere Talent galt, haben sich zwar quasi zwischen den beiden entschieden. Und ja, genau deswegen, also ich glaube, also letztes Jahr war er schon noch da, aber eben, ich finde, das ist, man muss aus meiner Sicht eben auch da wieder aufpassen, vielleicht nicht jetzt wieder da den nächsten Spieler zu vergauen und dann, wo holst du dann deinen nächsten Ersatztorwart her?
Ist ja, also ich bin auch eigentlich dagegen, einen Ersatztorhüter zu holen, sondern auch jetzt halt dann auf den Nachwuchs zu setzen für den zweiten bzw. dritten Torhüter, solange das Ding ausfällt. Natürlich gilt es zu schauen, wie lange das Ding ausfällt. Ja, aber nicht, weil ich nicht an Iñaki Peña glauben würde. Also wie gesagt, er hat mich positiv überrascht in den letzten Spielen. Sondern einfach damit du abgesichert bist. Also wenn, dann würde ich nicht einen ersten Keeper holen, sondern einen Ersatz für den Benja. Nicht. Also dieses Profil, wenn. Ja, weil durch den Abgang eben vom Arnaud Tenas, hast du da halt schon eine Lücke, dass du keinen Spieler im Nachwuchs hast, der jetzt bereit wäre einzuspringen. Ich meine, ich weiß nicht, was da im Sommer war, warum Arnaud Tenas nicht verpflichtet wurde, aber ich kann mir wiederum schon vorstellen, dass es bei Iñaki Peña leichter das Ego zu managen war, als mit jemandem, der so aufgezeigt hat, wie es der Tenas war. Ja? Aber das ist nur meine Vermutung.
Ich habe ja schon im Sommer gesagt, dass es ein großer Fehler war.
Ja,
weil sie hätten nicht mehr verhandeln müssen. Sie hätten im Vertrag eine Klausel gehabt, seinen Vertrag einseitig verlängern zu können zu den gleichen Konditionen, die sie nicht gezogen haben, und dann wollten sie nachverhandeln.
Aber ich habe für sich jetzt gelesen, dass es nicht die gleichen Konditionen wird, sondern der ist deutlich teurer geworden. Also war letzte Woche in diesem Artikel.
Mhm.
Ja, okay. Ich meine, zum gleichen Konditionen, also ich weiß es nicht, es kann halt immer auch Spin sein, dass man im Nachhinein sagt, es war doch nicht so und es wären doch zu den gleichen Konditionen gewesen. Weiß ich nicht.
Ja, selbst wenn du sie zu teuren Konditionen, also er gilt als das größere Talent, er war anscheinend auch in der Kabine sehr, sehr beliebt als Glue-Guy für die ganzen Leute im Kader. Und auch jemand, der sich sehr mit dem Verein identifiziert hat. Also ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, aber wo er als Ersatzspieler sich dann noch fast gefetzt hat nach dem Spiel mit einem Gegenspieler, der einen von unseren Spielern angestänkert hat, was ich ziemlich lahm fand und zurückgehalten werden musste. Aber selbst wenn du ihn zu teuren Konditionen verlängert hättest, hättest du ihn verlängern können und verleihen. Und das heißt, sollte Ter Stegen jetzt doch 5 Monate ausfallen, weil das alles nicht so genau geht, weil diese ganzen Bandscheibengeschichten keine exakte Wissenschaft sind, die du voraussagen kannst, hättest du einfach den Loan canceln können für ein halbes Jahr zumindest mal. Und du hättest 2 gute Keeper gehabt.
Ja.
So ist es jetzt wieder. Wir haben keine Ahnung, wie lange Ter Stegen raus ist.
Wenn sie jetzt die OP machen, kannst du es wahrscheinlich erst in einem Monat ein bisschen später sagen, wie die Recovery läuft. Und selbst dann ist es schwierig, das vorherzusehen, weil es gerade bei Bandscheibengeschichten oft Rückfälle geben kann oder das, was nicht so ganz aufgeht. Von daher bin ich mit diesen Prognosen höchstens 3 Monate bin ich skeptisch, muss ich sagen, weil sowas kann sich schnell ziehen. Vor allem hat er irgendwie eine Thematik, die ins Bein anscheinend ausstrahlt. Das heißt, dass seine Nerven. Dass seine Nerven im Rückgrat, die ja doch sehr sensibel sind, irgendwie da involviert sind. Mhm. Und ich bin dafür, dass man ihm auch da absolut genug Zeit gibt. Mhm. Das heißt, unser Dilemma ist jetzt, anscheinend haben sie sich für die OP entschieden, habe ich vorhin gelesen, auf dem Weg her, also es ist schon fix. Aber du kannst schwer vorhersagen, wie lange er raus ist. Und du hast dann eigentlich nur den Iñaki Peña und ich glaube, der Goalie von der B ist der Diego Kochen oder so. Keine Ahnung, kenne ich nicht wirklich gut. Auf den dann Volley zu setzen, auch vielleicht schwierig, weil Iñaki Peña braucht sich auch nur irgendwas verreißen und für 3 Wochen fehlen und du hast 2 wichtige Spiele und dann hast du es verkackt. Zum Iñaki Peña selber wollte ich auch noch was sagen. Und zwar, ich war von vornherein, wie ich gehört habe, dass das Ding verletzt ist oder dass er nicht gespielt hat, und mir dachte so, ja, das wird schon passen. Dann im ersten Spiel gleich gegen Rayo hat er 3-4 Aktionen gehabt, wo er extremst nervös war. Einmal sogar fast den Ball beim Rausspielen verloren hat. Einen Pass direkt zum Gegner gespielt hat, wo ich mir dachte, oh mein Gott. Ja. Hat sich dann aber im Laufe dieser Partie gefangen und seitdem ist er sehr gut. Wie ihr gesagt habt, er hat sehr wichtige Paraden gegen Atletico gemacht. Und ich meine, er war auch bei Galatasaray, die haben ihn nicht geliebt, die wollten ihn sofort fest verpflichten, weil sie so überzeugt von ihm waren. Also da muss sehr viel Potenzial
da sein. Er war ja auch gegen Barcelona damals ziemlich gut.
Sehr, sehr stark. Und von dem her, glaube ich, ist es auch liegt es da am Xavi, ihm dieses nötige Vertrauen zu geben, dass er sich in dieser Rolle gut einfindet und auch halt von den Teamkollegen, dass sie das machen. Aber da stelle ich mir vor, wenn er viel mit einem Raucher zu tun hat oder so, dann mache ich mir da wenig Sorgen.
Ja, und auch die Reaktion nach der Parade beim Freistoß hat er auch gezeigt, wo alle Spieler zu ihm gestürmt sind. Also in der Hinsicht scheint es zu stimmen im Team, dass sie ihn da wirklich auch anfeuern und unterstützen. Und dann, also das glaube ich passt schon. Aber ihr habt natürlich nicht unrecht. Also irgendwen muss man wahrscheinlich holen, wenn wirklich nicht absehbar ist, wie es bei Testigen weitergeht. Wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, in einem Monat, wenn dann das Transferfenster öffnet, dass es doch, die Heilung läuft super und wahrscheinlich kann er dann wieder spielen, dann oder bald wieder spielen, dann kannst du es vielleicht lassen. Aber wenn es nicht absehbar ist, dann brauchst du schon jemanden. Aber wie du meintest, Matthias, also ich würde eher es bevorzugen, wenn man da jemanden holt, der ihn der sein Stellvertreter wird und nicht irgendwie einen De Gea dann als Pseudo Nummer 1.
De Gea als zweiter Goalie hinter Peña.
In your face, Madrid, aber
unsere Faxmaschine funktioniert.
da würde ich mir nicht so sicher sein. Für die es nicht wissen, der Transfer von Manchester United zu Real Madrid ist ja damals an einer kaputten Faxmaschine gescheitert, was dazu geführt hat, aber dass Madrid, glaube ich, daher eine Entschädigung in Höhe von 10 Millionen Euro zahlen mussten, weil die ja schon einen Vorvertrag hatten. Ja?
Aber das wusste ich nicht.
Aber trotzdem im Endeffekt
haben sie dann Courtois geholt, was Schlechtes für was.
Ja, haben sie, ist echt, dieser Verein ist so ein Mysterium, die machen
so viel gut,
und es geht immer noch gut für sie.
Ja, weil selbst Kepa dürfte voll aufgehen heuer, der bei Real Madrid, bei Chelsea ja mehr als angezählt war.
Sehr gut,
und der Lunin dürfte auch nicht auf der Nudelsuppe daher geschwommen sein. Also, ja, die haben schon ein gutes Händchen. Aber
gut, aber auch Glück dabei, würde ich sagen. Ja. Was ich bei der Segen noch einfach bitter finde für ihn, ist, wenn es jetzt sich wirklich länger ziehen würde.
Dann verliert er wieder einen neuer
Platz. Ja, die Nationalmannschaft, wo er endlich den depperten Neuer verdrängt hätte, glaube ich.
Ja.
Aber wenn das daran scheitert, das wäre sehr bitter. Aber ja, schauen wir mal, hoffentlich. Bis zur EM ist ja doch noch ein bisschen Zeit.
Das sollte die Heim-EM.
Oder er soll dann einfach bei der Nationalmannschaft aufhören und sich nur noch voll auf Barca konzentrieren, hätte ich auch nichts dagegen.
Ja, nach der EM, glaube ich. Das wäre jetzt mehr so. Ja. Bevor sie dann bei der nächsten EM wieder in der Gruppenphase ausscheiden, das tut das eh nicht mehr an.
Aber apropos Verletzungen, wir haben es eh schon kurz angeschnitten. Gabi fällt die ganze Saison aus mit einem Kreuzbandriss, der, glaube ich, jetzt auch schon operiert wurde inzwischen. Mhm. Barca hat damit die Möglichkeit, hat genug Gehaltseinsparungen und quasi, glaube ich, sie kriegen ja auch Refundierungen vom spanischen Verband oder von der FIFA, genau, von der FIFA für die Verletzung von Gavi, können damit aber jetzt anscheinend schon fix Vitor Roque von Atletico Paranense im Winter holen, was ja immer angedacht war, aber in den letzten Monaten sehr still geworden ist, weil man gemerkt hat, es geht sich finanziell überhaupt nicht aus mit dem fehlenden Verkauf von Barca Studios. Das heißt, der wird kommen, hat anscheinend schon sein letztes Spiel gespielt für Atletico, hat sich dort von den Fans verabschiedet, wird das nächste Spiel nicht spielen und das dann bei Barca das erste Spiel im Jänner spielen.
Der Verein hat ja auch schon offiziell kommuniziert, dass es sein letztes Spiel war.
Also, ach so, haben sie ja das kommuniziert, ja.
Also auch danke Atletico Paranense, weil wenn du einen Spieler hast, der jetzt so wichtig ist für dein Team, dann zu sagen, ich spiele jetzt ein wichtiges Spiel für uns nicht, auch okay, kann ich gern nehmen. Aber das heißt, es ist noch sogar was übrig anscheinend, um noch eine zweite Verpflichtung durchzuführen. Jetzt wurde viel spekuliert über diesen Mittelfeldspieler, den Xavi schon im Sommer wollte, wo ein Profil wie Giovanni Lo Celso anscheinend von Tottenham, jemand, der ein bisschen ein anderes Profil hat als unsere Stamm-Mittelfeldspieler. Ein bisschen explosiver, ein bisschen mehr Bewegung zwischen den Linien, glaube ich. Alex Baena habe ich auch gehört von Villarreal, der gegen uns super getroffen hat und anscheinend eine starke Saison spielt.
Aber den könnte man verpflichten. Ich meine, was ist die Ablöse von Alex Baena?
Das weiß ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass Xavi ihn haben will. Kann ich mir
vorstellen, dass er ausgeliehen wird. Lo Celso war aber ja schon überall gefühlt, oder?
Aber Lo Celso spielt jetzt viel bei Tottenham, weil bei denen hat sich James Maddison verletzt, der sehr stark gespielt hat und an dem kein Vorbeikommen war. Der fällt jetzt auch anscheinend ein bisschen länger aus. Das heißt, ob die den jetzt gehen lassen, wo sie ihn brauchen, im Jänner, kann ich mir auch nicht so leicht vorstellen. Weil Spurs ja jetzt auch nicht so schlecht dasteht in der Liga. Also die spielen ja um was.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen das ganze Problem an dieser ganzen Thematik wieder. Es ist ganz gut, dass es Gehaltsbudget gibt, aber eben die meisten Spieler, die wirklich helfen würden, brauchen nicht nur ein Gehaltsbudget, sondern auch eine Ablösesumme. Und da wird es halt, glaube ich, mitten in der Saison dann doch knapp. Also ich meine, dieses Jahr kommt so die Champions League wieder mehr rein, aber damit ist ja auch kalkuliert worden, also das bringt dann auch wieder nichts.
Die Ablösesumme, ich bin mir nicht sicher, das müsste man mal prüfen. Ja. Ist aber, glaube ich, nicht so das Problem, weil das Geld, Großteil des Geldes ist ja nicht ausgegeben worden, dass du eingenommen hast durch den Verkauf von verschiedenen Assets. Ja. Und die Regularien des Financial Fair Plays in Spanien sind ja hauptsächlich auf die Spielergehälter runtergebrochen. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass die Ablöse per se weniger ein Problem ist als ein hohes Gehalt, das dann ein Spieler dann bekäme, wenn er zu Barcelona kommt. Ja. Also, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Ja. Aber ich persönlich bin da konservativer und denke mir, was wir brauchen, vor allem ist einen defensiven Mittelfeldspieler. Ja. Also, ich finde es zwar schön, dass ein anderes Profil gesucht wird für das Mittelfeld, für Spieler, die wir nicht haben, aber es fehlt uns halt auch ein Spieler, der
den... Das ist also Oriol Romeo.
Ja. Danke, dass du es ausgesprochen hast.
Um es direkt zu sagen. Ja, vor allem, weil dann könntest du halt De Jong auch weiter nach vorne schieben.
Beziehungsweise haben wir auch schon ein anderes Profil mit Fermin. Der genau. Definitiv ein anderes Spielprofil ist als unser
anderer. Aber eben De Jong ist ja auch eher einer, der wirklich mit mehr Zug und wirklich mehr am Ball, also mit Ball läuft und so weiter. Das ist ja alles so. Dann hättest du ja schon verschiedene Varianten.
Kannst Gündogan dann theoretisch auch ein bisschen weiter vorziehen, genau. Und da vorne rotieren. Also finde ich auch. Aber die Frage ist halt, findest du einen Sechser, den du dir leisten kannst vom Gehalt her, den jemand abgibt, der besser ist als Oriol Romeo?
Ich meine, ich weiß nicht, ob er besser ist, aber Van Beek hat hat ja seinerzeit aufgezeigt, beim Manchester nicht anknüpfen können, zu der Leistung, die er bei Ajax gebracht hat, aber ich fände es interessant, so einem Spieler zum Beispiel mal eine Chance zu geben. Ja? Aber
das Gehalt können wir uns sicher nicht leisten, was der kriegt bei United. Mit unserem Financial Fairplay. Abgesehen davon war er, glaube ich, die letzten 3 Jahre mindestens 50% der Zeit verletzt, teilweise wirklich. Also jetzt keine Kreuzbandrisse, aber so Verletzungen, wo man sagt, okay, da kann schon jemand auch sein Potenzial sehr einbüßen. Und wenn der Trainer, der dich quasi groß gemacht hat, Den Haag, gar nicht mehr auf dich setzt, ist das nicht unbedingt das beste Zeichen. Ja. Wenn größter Förderer, der dich groß gemacht hat, der wirklich alles auf dich gesetzt hat, dich komplett rauslässt.
Wobei natürlich auch er jetzt auch in einem anderen Umfeld ist und da auch irgendwie andere Zwänge hat. Also,
aber ich meine, das United-Mittelfeld ist jetzt nicht das Beste der Welt.
Ja, aber ich denke, also an sich könnte man da schon irgendwie sich da für Argumente finden. Aber prinzipiell, ich glaube, die Kombination einfach macht schwierig. Vor allem einfach aus der Premier League einen Spieler holen, ist finanziell, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
Und er ist kein Sechser.
Und vor allem ist jetzt auch die Geschichte mit, also ich weiß, also ja, wir haben jetzt halt Gehaltsbudget, weil Gavi verletzt ist, aber wie ist es, wenn der wieder fit ist? Also es ist dann ja auch ein begrenzter Zeitslot quasi.
Ja, aber
dann ist der Spieler registriert, ja, aber dann hast du da vielleicht wieder Folgeprobleme. Also ich weiß auch nicht, wie
sehr man sich... Nein, schon Barca-Studios verkaufen ohne Probleme. Das hat bisher super geklappt.
Da finden die schon einen Weg. Aber, nein, also ich glaube auch, ist die Frage, wie viel langfristiges Gehalt will man sich da jetzt auch irgendwie noch reinholen, wo man jetzt nicht genau weiß, ob die Spieler dann die Verstärkung sind, die man braucht. Also ich denke, das ist diese klassische Geschichte. Sie schreiben halt immer irgendwas. Und ja, es gab auch neulich die Meldung, Barca will nächsten Sommer einen richtigen Topstar holen. Ach, wirklich. Krass. Das ist ja ganz neu. Also ich glaube, sie wollen einen Mittelfeldspieler holen. Ich glaube nicht, dass dafür wirklich das Geld da sein wird. Ich glaube, es scheint ja fix zu sein, dass sie wieder Rocco holen, was schon mal gut ist, weil dann hätten wir
sehen vielleicht, weniger von Lewandowski.
Hätten wir vielleicht einen fähigen Mittelstürmer.
Und ich glaube, es ist gut für alle. Ja, darauf wollte ich noch zurückkommen, aber vielleicht führst du noch deinen...
Ja, nur, also der will holen, den werden sie holen, dann vielleicht noch eben einen zweiten Torwart in irgendeiner Art und Weise, und ich glaube, mehr wird im Winter einfach nicht drin sein, realistisch gesehen.
Ja, also das ist, glaube ich, sowohl für Lewandowski gut ist, dass er einen Ersatz bekommt, ja, damit er nicht jedes Spiel durchspielen muss, ja, und zusätzlich auch einen gewissen Druck verspürt, dass er nicht mehr immer gesetzt sein wird oder sein sollte, und natürlich aber auch seine Ruhephasen bekommt, weil ich bin mir nicht sicher, wenn du schon ein Formtief hast, ob es das Beste ist, dass du jedes Spiel durchspielst. Ja? Also Xavi scheint es zu glauben, ja? Aber
ich habe nicht das Gefühl... nämlich auch, also in Freundschaftsspielen in der internationalen, ich glaube, das war ein Freundschaftsspiel oder irgendein Spiel, wo es wirklich um gar nichts mehr geht, hat er die vollen 90 Minuten gespielt.
Ich meine, da verstehe ich es nochmal mehr, ist halt Kapitän und Superstar.
Aber wenn es um gar nichts mehr geht, denke ich mir auch so, ja,
das ist interessant. Ja, ich meine, das ist mehr so ein grundsätzliches Problem, dass eben die immer mehr Spiele haben und da immer dann jeder eben auch immer spielen muss. Ich bin auch gespannt auf dieses Freundschaftsspiel gegen Club America, das sie am Tag nach dem letzten Ligaspiel des Jahres haben. Da wird es sicherlich auch eine Klausel geben, wer spielen muss.
Wie lange?
Und da werden wir auch 75 Minuten lang Lewandowski sehen oder sowas. Ich meine, vielleicht trifft er da ja mal, aber die sind...
Ja, vor allem Lewandowski kann gerne 75 Minuten spielen. Ich möchte, dass sie Fedri und Frenkie schonen und Lamine Yamal. Also vielleicht ist mir Lever ziemlich wurscht, muss ich
sagen. Ja, so
voll.
Von der Belastung. Also ja, ich hoffe auch, dass es ihm gut tut. Und ich glaube, dass einfach... Ja, es wird auf jeden Fall positiv sein, wenn der hoffentlich so talentiert ist, wie es heißt oder wie sie im Verein auch denken. Dass man auch einfach mehr Optionen nochmal vorne drin hat und da vielleicht mehr Varianten dann spielen kann und da auch der Sturm einfach nochmal belebt wird.
Ja, ich meine, was sich schon zeigt bisher, ist, dass du noch immer viele Baustellen hast. Also ich bin reingegangen mit mehr Optimismus in die Saison.
Ja, weil wir den besten Kader seit Ewigkeiten haben.
Ja, was eigentlich zeigt, wie beschissen die Kader teilweise davor waren. Also halt, wie fehlkonstruiert. Nicht, dass jetzt alle Spieler total schlecht waren, aber wie fehlkonstruiert die teilweise waren. Aber es fehlt noch, es ist der beste Kader, den wir schon seit langem hatten, aber es fehlt noch hier noch ganz viele Punkte. Ja. Also zum Beispiel sowohl rechts als auch links Außenverteidiger, die Backup sind.
Was hat der Gegner schon so?
Ja, war so gut auf der Tribüne am Sonntag. Also
das steht ihm, seine Position gefunden.
Nein, ich perfektes find, Stellungsspiel.
Nein, ich finde...
Hat sie auf dem falschen Platz.
Also, ja, es ist schon... Es sind schon viele Baustellen, aber ich finde, man merkt einfach, es kommt auch sehr viel zusammen diese Saison. Also er, ich meine, Ter Stegen ist seit wie vielen Jahren bei Barca und zum ersten Mal langfristig verletzt. Das ist halt einfach, das ist schon mal ein, also ein Riesenpech, dass das jetzt, oder vielleicht Glück, dass es noch nicht früher passiert ist, aber dass es jetzt einfach heuer passiert, zeigt dir halt da die Situation. Wenn es letztes Jahr passiert, dann wäre man quasi super aufgestellt mit zwei jungen, talentierten Keepern im Hintergrund. Die,
aber auch dann gewinnen wir vielleicht
nicht. Ja, genau, aber ich meine nur, dann hast du nicht ganz so diese Panik, okay, jetzt haben wir nur noch einen Keeper. Mhm. Dann hast du, ich meine, die Innenverteidigung ist eigentlich hervorragend, bloß keiner davon kann vier Wochen am Stück gesund bleiben. Das ist halt auch einfach Pech und ich meine, so Verletzungen wie Koundé,
ja, dem, das ist Pech.
Der Koundé trifft, meinst du?
Gavi ins
Knie. Das meinte ich ja.
Kniefeld bei einer Abseitssituation. Also lauter solche Geschichten. Das ist halt, also ich finde, also die im Mittelfeld, Pedri, De Jong und jetzt Gavi verletzt, das ist halt, und Oriol ist halt, was mit dem passiert ist, keine Ahnung, der ist in dem wirklich Loch gefallen, glaube ich wirklich. Aber
das ist nicht nur Pech, würde ich sagen, weil Frenkie ja, aber Pedri und Gavi, bei Pedri wissen wir, dass der komplett zerspielt wurde und wir hatten alle Schiss, dass sie mit Gavi genau dasselbe machen und das
ist passiert. Aber trotzdem die Gavi-Verletzung, da kannst du jetzt auch nicht sagen, schlechte Kaderplanung. Das ist halt einfach, wir haben ja auch drüber geredet, wenn das, wenn es aufgeht, ist es, also wenn alle fit sind, ist die Frage fast, wen spielst du? Und das ist eigentlich, also.
Aber die Frage stellt sich nicht, weil du Pedri im Kader hast.
Ja,
das ist ja das Ding.
Deswegen naja, aber trotzdem, das ist dieses, eigentlich finde ich, sind es nicht so viele Baustellen. Es kommt jetzt nur wirklich alles zusammen diese Saison. Und dann halt, dass Lewandowski komplett auslässt, fast. Also hin und wieder etwas gegen Alaves, glaube ich, hat er zweimal getroffen. Da hat er dann kurz so wieder so gezeigt, dass er eigentlich Stürmer ist. Aber ansonsten finde ich, gibt es eigentlich sehr viele positive Entwicklungen. Du siehst eigentlich, wir haben eigentlich sehr viele gute Spieler. Es passt einem, also es kommt einfach sehr, sehr viel zusammen, finde ich.
Es kommt Saison. Viel zusammen, das stimme ich mit dir an. Aber
die Frage ist halt, wie viel, also was ja auch im Raum stand, so. Ob Xavi wirklich das Meister rausholt aus der Mannschaft. Das ist dann nochmal
ein anderes. Das sollten wir mal in einer eigenen Folge nochmal besprechen.
Genau.
Ich glaube, da wäre es auch gut, den großen Flo dabei zu haben.
Der wird sich freuen drüber. Aber ich glaube nur, eigentlich an sich sind die Baustellen nicht so groß, weil wie du vorhin meintest, wenn man darüber redet, Backup auf den Außenverteidigerpositionen, immerhin jahrelang war das Ding überhaupt mal die erste Wahl auf der Außenverteidigerposition zu finden. Und dass halt nicht Sergio Roberto unser rechter Verteidiger ist, sondern halt du die Wahl hast, ob du da Koundé, Araujo oder Cancelo spielen lässt, die jetzt alle drei und vielleicht also ihre Abstriche haben in der einen oder anderen Form, aber ist trotzdem so gut aufgestellt, weil man da seit dem ersten Alves nicht mehr.
Also. Ja. Aber ich finde halt schon, also gerade im Mittelfeld, natürlich sind jetzt genau die Verletzungen zusammengefallen, aber wir haben seit letzter Saison, uns, also ich habe mir in die Hose geschissen, dass Gavi das neue Pedri-Schicksal quasi erleiden wird. Und im Endeffekt ist es bis zum gewissen Grad, die Verteidigung, also die Verletzung ist natürlich unglücklich.
Ich wollte aber sagen, ich weiß nicht, ob die wirklich mit dem Überspielen zusammenhängt. Ja.
Naja, also Ermüdung, dann hast du nicht mehr die Muskelstärke, dann hast du nicht mehr die Spannung, Bänder sind vielleicht überdehnt, du hast nicht genug Regenerationszeit. Wenn du jedes Spiel durchspielst, was er gemacht hat, sowohl für Spanien als auch für Barca, dann kann es gut sein, dass du, also deswegen passieren ja auch ganz viele Verletzungen, relativ spät im Spiel, also halt gerade im Hobbybereich, ich spreche aus Erfahrung in den letzten 5 Minuten, wo du nicht mehr die Muskelspannung hast. Und das kann schon damit zusammenhängen, dass du halt auch wieder 60 plus Spiele machst und überall alles durchspielst und vor allem auch spielst wie ein Gavi, der jetzt nicht unbedingt darauf bedacht ist, mit seiner Energie zu haushalten, sondern sich überall reinhaut von Sekunde 1 bis Sekunde.
Das ist ja nicht schon im Gesicht alles gebrochen.
Ja, genau. Sekunde, ja. Aber das ist halt schon so ein Ding, wo ich mir auch erwarten würde, erstens, dass der spanische Verband und Barca das ein bisschen besser dingsen und nicht beide sagen, ah, da haben wir einen neuen Pedri, den werden wir jetzt auch in den Grund und Boden spielen, sondern dass man da vielleicht ein bisschen Vernunft walten lässt. Er hat auch viel gespielt, weil Pedri Frecke
fällt so.
Ja, aber also ich finde, ich habe echt Angst, dass das bei dem eine ähnliche Geschichte wird, weil Bänderrisse sind noch, also sind...
Ja, schauen wir mal, wie er
zurückkommt. Ja, also ich glaube, die Sorge um ihn teilen wir alle, weil die Verletzung einfach sehr, sehr gravierend ist. Aber ich glaube schon, also prinzipiell gebe ich dir recht und mit Pedri war eine absolute Frechheit. Da sehe ich aber, also sehe ich in erster Linie den Verband in der Pflicht, den zu EM und Olympia schickt, aber... Es ist ja auch, dass Barca ihn danach scheinbar weniger freigegeben hat, als andere Vereine das gemacht haben. Da ist sehr, sehr viel Scheiße passiert, muss man echt sagen.
Mhm.
Aber ich glaube, das mit Gavi ist zum einen jetzt nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, weil es halt eben nicht so eine wirkliche muskuläre Geschichte war, wie bei Pedri, sondern wirklich eine ganz unglückliche Bewegung. Aber auch, ich glaube, dass eigentlich diese Saison er deutlich weniger gespielt hätte, weil wenn man sich das mal anschaut, in einem Dreier im Mittelfeld, wenn alle fit wären,
gerade auf die ersten Wochen war er quasi der vierte Verteidiger.
Ja, genau, dann wäre er eigentlich außen vor gewesen oft. Und jetzt, sie haben auch damit gerechnet, dass Oriol tauglich ist und, sagen wir mal, jedes dritte Spiel machen kann. Und ich glaube, dann wäre er auf deutlich weniger Einsatzzeiten gekommen. Und dann... Ja, aber es ist halt vielleicht auch zu spät oder dann kam es halt da, also ja, kam halt wieder viel zusammen und jetzt muss man mal schauen, wie es ihm geht.
Ich meine, grundsätzlich ist das ja ein Problem, das schon von ganz vielen Spielern, unter anderem auch von Kondé angesprochen wurde, dass sie zu viel spielen.
Ja.
Also, dass du permanent irgendwelche neuen Bewerbe irgendwo reinquetscht, hier und da noch mehr Teams in der Liga und da die Champions League aufstocken und da noch eine Nations League und da noch ein Playoff. Dass es halt permanent irgendwelche muskulären und Bänderverletzungen nach sich zieht, wenn man jede internationale Pause sieht, da fände ich schon auch, also ich weiß nicht, wie man das regeln soll. Entweder die Vereine müssen das machen oder die Spieler müssen sagen, sie streiken. Also ich, keine Ahnung, aber dann hast du halt das Problem, dass du schnell außen vor bist und dann nicht mehr spielst für dein Land. Ja. Es ist irgendwie so ein Teufelskreis, wo die FIFA und die UEFA dieses Monopol haben, diese Karotte, die sie vor diesen Spielern wedeln.
Ja, vor allem, du kannst ja bestraft werden, wenn du, also ich meine, also ich habe es jetzt nur am Rande mitbekommen, bei Deutschland gab es jetzt ja die Diskussion, dass der Adeyemi, glaube ich, wollte nicht zu U21 fahren. Und da, ja, vielleicht gab es dann auch Diskussionen, ob der überhaupt nochmal einberufen werden sollte für die Nationalmannschaft, wo ich mir denke, der ist A-Nationalspieler, wenn ihr ihn nicht für gut genug findet für die A-Nationalmannschaft, dann gebt ihr frei, oder halt frei, dann trainiert er auch mit seiner Mannschaft. Aber das ist einfach so idiotisch und da gibt es halt dieses... Ich glaube, die Verbände bestrafen dann die Spieler, wenn sie nicht kommen. Also die nationalen Verbände, die internationalen Verbände können sie bestrafen.
Das ist du bist bei den Zuschauern unten durch, ja?
Genau. Also ich glaube, wenn dann müsste da diese FIFA Pro, oder wie die heißt, diese Spielergewerkschaft, müsste da wirklich was machen, weil der Einzelne schaut halt, ist halt immer am kürzesten.
Ich meine, dass du kollektiv sagst, genau. Dass du quasi als, keine Ahnung, spanisches Nationalteam sagst, so, die Nations League, die Spiele spielen wir, also da was weiß ich, sagen, haben plötzlich alle muskuläre Dinge und irgendeinen fadenscheinigen Kunden, da müssen sie andere Leute einberufen, für die das auch vielleicht eine Möglichkeit ist. Aber dass sie dann checken, okay, ja, du kannst nicht permanent alle nur einberufen und bestrafen und die verletzen sich und spielen dann, keine Ahnung, vielleicht die restliche Karriere nicht mehr, weil sie mit 18 schon in Grund und Boden gespielt worden sind.
Ja.
Aber es ist ein schwieriges Thema, ja.
Ja, ist auch ein Thema, das, glaube ich, auch entweder einer eigenen Folge bedarf und sich vielleicht auch
erforderlich ist, dass man die Goschen halten soll.
Na, das sage ich nicht, ja. Nur
impliziert was schon.
Okay, between
the lines.
Halt die Goschen. Na, aber das ist eben, ich finde jetzt ein Thema, das zu weit führt und vor allem, wo ich mir nicht vorstellen kann oder keine Lösung sehe im Moment. Ja. Eure Ansätze sind natürlich richtig, aber ich wüsste nicht, wie man das umsetzen kann. Ich meine, man hat es ja bei der spanischen Nationalmannschaft der Damen gesehen, wie problematisch es ist, auch wenn man kollektiv gegen den Verband vorgeht, ja, ist es kein leichtes Unterfangen. Und es war, und jetzt, das ist nur in Anführungszeichen, ja, das seht ihr nicht, aber nur die Damenmannschaft gewesen, ja, die nicht diesen hohen Stellenwert in der Bevölkerung hat. Und da war es auch ein Riesenaufschrei schon. Ja. Und es gab zwar viele Sympathiebekundungen für die Damen, aber eben auch viele sind sehr stark angefeindet worden. Und es ist ihnen nicht wahnsinnig viel Verständnis entgegengebracht worden. Ja. Also das ist eine sehr verzwickte Situation, die ich nicht wüsste, wie man mit der umgeht. Ja. Aber grundsätzlich, unterm Strich, ist es wird zu viel gespielt.
Ja.
Und vor allem, also es ist, abgesehen davon, dass der Bewerb in Spanien oder der nationale Bewerb schon relativ fordernd ist, also die Liga, tut der Verband alles, um noch weitere Spieler hineinzubringen, indem er zum Beispiel den Supercup aufbläst oder immerhin die Cup-Spiele jetzt auf eine Runde beschränkt hat. Zwar, das ist ein gutes Zeichen, was man hier schon anmerken sollte, finde ich, dass es gut ist, dass eben Cup-Runden nicht mehr auf zwei Spiele ausgetragen werden. Für den Bewerb ist es gut, weil es spannender ist, den Outsidern mehr Chancen gibt und zusätzlich natürlich die Spieler ein bisschen entlastet, wiederum aber eben der Supercup aufgeblasen wird. Und dann natürlich
nicht nur aufgeblasen, der wird auch noch ins Ausland verfrachtet.
Ja, das heißt, dass du wieder Reisezeiten, genau. Zeitverschiebungen und alles.
Ja. Und dazu noch in Diktaturen, unter sehr fraglichen Umständen ausgetragen wird. Das wäre auch mal ein interessantes Thema. Da war ja Cosmos, so heißt doch die Firma vom Piquet, stark beteiligt, dass der Supercup dann eben die Rechte für den Supercup verkauft wurden. Aber die Intention des Verbandes war klar und die Firma von Puyol hat da eine Chance gesehen, Geld zu lukrieren und das nicht wenig.
Piquet.
Habe ich Puyol gesagt?
Ja, Entschuldigung. Bitte.
Entschuldigung.
Entschuldige dich bei dir selbst, das größte Puyol-Fan.
Ja.
Shame on me, ja. Ja, aber was sagt ihr, wenn wir nochmal ganz kurz über die Damen sprechen? Ich finde, das haben wir bis jetzt in den letzten Wochen immer kurz angeführt und die letzten Wochen waren ja nicht ereignislos. Ja? Vor allem finde ich, dass ein 5-0, eine Manita im Classico, ihr seht mich nicht lächeln, aber ich strahle über das ganze Gesicht beim Gedanken, dass Madrid abgefertigt wurde mit einem 5-0.
Vor allem waren sie vor dem Spiel 3 Punkte vor Madrid, nach dem Spiel 6 Punkte. Gleichzeitig hat das 5-0 Vicky López als jüngste Spieler oder Spielerin, also beide Geschlechter, in der Klassikergeschichte jüngste Torschützin.
Der Klassiker und eine souveräne Leistung.
Ja, also.
Und Madrid ein bisschen die Grenzen aufgezeigt, nachdem es Chelsea nicht geschafft hat, ja. Ihnen die Grenzen aufzuzeigen.
Wobei, also das war ja
ich wollte es eben ansprechen. Puh. Der Elfmeter, der Real Madrid gegeben wurde.
Ein Foul, also 1 bis 1,5 Meter außerhalb des Strafraums war. Und dann ein Abseits wurde gegeben, glaube ich, beim Tor von Chelsea, wo sie 2 Meter hinter den, also nicht im Abseits stand. Also es war wirklich so grotesk schlecht, dass ich echt schon wieder...
Wie diese Wein.
Ja, also
in allen Bereichen.
Da kennt es keine Geschlechter.
Aber viele...
Korruption kennt keine Geschlechter.
Viele Ausfälle auch in der Damenmannschaft, aber die Graham Hansen spielt eine unfassbare Saison. Ja? Also ist ein Wahnsinn. Aitana finde ich auch sehr... Ja. Also braucht man nicht erwähnen. Zu Recht im Ballon d'Or gewonnen.
Ona Batier, also die ja eigentlich als Rechtsverteidigerin von Manchester City oder United, aus Manchester ist sie gekommen, ablösefrei, glaube ich, oder ist sie gekauft worden sogar, ehemalige Barca-Jugendspielerin, die eigentlich als Rechtsverteidigerin gekauft wurde, jetzt Rolfe auf Linksverteidigung ersetzt und unglaublich gut spielt. Unglaublich gut. Also schon Fan-Favorite sofort geworden ist. Und du hast ja dann noch immer Pina und so weiter, die Nachwuchsspielerin im Mittelfeld, wo auch wieder so viel nachkommt. dass jetzt du Probleme hast, ja, die ganzen Leute da irgendwo in den Kader reinzubringen, weil
es schon echt schön eigentlich, ja, jetzt macht quasi zu sehen, wie eigentlich
sowas würde ich mir bei allen Basel-Mannschaften wünschen.
Ja, diese Probleme haben quasi die beiden, also die aktuelle und die ehemalige Weltfußballerin quasi unterzubringen, wie die am besten spielen und dann kommen die ganzen Talente nach. Das ist schon eine sehr, sehr gute Position, muss man echt sagen.
Und halt auch gut eingekauft. Sie haben schon noch Geld ausgegeben, was ich aber auch jetzt nicht, also es ist nicht super viel, wenn du es jetzt mit dem Männersport vergleichst. Ich glaube, der Transferrekord, den sie aufgestellt haben, waren 400.000. Aber auch gut, diese Summen auszugeben, erstens, um deine Stellung zu halten, aber auch um den Frauenfußball aufzuwerten und zu sagen, wer ist mehr wert, als bisher taxiert wurde. Mhm. Und das ist jetzt, da ist jetzt ein Markt da und Vereine zahlen das. Und das ist schon, auch da haben sie wieder, wie wir nicht müde werden zu betonen, eine Vorreiterinnenstellung und machen das wahnsinnig gut.
Ja, eben vor allem auch, also nicht nur zu sagen, Vereine sind ja bereit, das zu investieren, weil es können auch andere Vereine machen, sondern quasi Barca hat das jetzt nicht nur 3, 4, 5 Jahre als Projekt gemacht und jetzt kümmern sie sich nicht mehr drum, sondern sie sind immer noch aktiv dahinter, Wachstum zu betreiben. Und es gibt ja in ganz vielen kleinen und großen Aktionen gibt es das. Also ich finde es also auch einfach auffallend, wie jetzt in den letzten Jahren immer mehr die ganzen Marketingaktionen und keine Ahnung, wenn sie neue Merchandising rausbringen.
Press noch.
Genau, dass es immer auch jetzt das Männerteam und das Frauenteam zusammen dargestellt werden und so, dass es einfach sich ganz klar verschiebt und es ist, also ist weit davon entfernt, dass das auf Augenhöhe ist, aber dass sie da bewusst das ein bisschen mehr angleichen und das finde ich sehr, sehr cool.
Und, also Entschuldigung, wenn ich ganz kurz sagen, es ist halt, also es ist köstlich, dass Madrid das komplett verschlafen hat, sich irgendein Team einkauft und trotzdem, also die haben auch nicht wenig investiert, die haben ordentlich investiert jetzt in die Frauenmannschaft und trotzdem dann den Manita kassiert, ist einfach das.
Ja, ist eine Genugtuung. Ist eine Genugtuung. Ja.
Was wolltest du sagen, Matthias?
Naja, nichts, was du nicht oder was ihr jetzt eigentlich nicht erwähnt hattet. Ja, also, es ist, ich finde die Dynamik wahnsinnig spannend, weil der Stellenwert vom Fußball, wie wir immer hier betonen, bei den Damen oder beim Mädchen in Katalonien offensichtlich ein sehr hoher ist und die Identifizierung mit dem Verein extrem gegeben ist. Ja, das sind die Mädchen, die mit der Mannschaft von Guardiola bzw. Luis Enrique groß geworden sind, ja, und jetzt eben im Alter sind, Fußball selber zu spielen, professionell.
Zum Glück haben sie nicht zu viel von Neymar abgeschaut. Also halt, was seine Theatralik angeht.
War schon klar, was du meinst. Ja, ja, das wollte ich nur eben erwähnt haben, wie schön ich diese Dynamik finde, ja, und wie viel Spaß es macht eigentlich auch. Ja. Im Gegensatz zu den Herren, wo man doch viel mehr mitleiden muss, ja, ist es eigentlich ein entspanntes und entspannte Zeit, in der man sich zurücklehnen kann und wirklich unglaubliche Tore auch sehen kann. Also habt ihr euch den Fallrückzieher von der Oshoala angeschaut? Ein Wahnsinn, ja, also gegen Benfica, unfassbar. Ja. Also
das stimmt schon, ja. Den Stress, den man aufbaut, wenn man die Herrenmannschaft anschaut, kann man dann sehr gut wieder abbauen, wenn man die Frauenmannschaft anschaut. Und einfach, man weiß, man hat quasi 90 Minuten Spa-Experience, weil man hat echt keinen Stress da.
Spa-Experience, ja.
Ich komme noch nicht drüber hinweg, wie der Matthias zu Recht darauf hingewiesen hat, dass es die jetzt quasi nachrücken oder drängen in die erste Mannschaft, sind mit den Mannschaften von Guardiola und Lucho groß geworden. Das ist schon irgendwie bitter, aber ja, das ist alles schon wieder eine Zeit lang her.
Ach, wir werden eigentlich. Naja, eine bittersüße Endnote, würde ich sagen. Wir werden älter. Was ist Frauenmannschaft, ist super.
Der Fußball wird immer schlimmer.
Aber ja,
eine Entwicklung. Ist genau. Ein Lichtblick in eine.
Und am 13. glaube ich, können wir uns sogar doppelte Session geben, oder? Nein, am 20. glaube ich, spielt vor dem Spiel gegen Almeria ist das, glaube ich, spielen die Damen noch Champions League. Also vielleicht super. Kann man am 20. dann den ganzen Tag in der Kneipe verweilen. Ja. Aber in dem Sinne würde ich unser Publikum auf unsere nächste Folge, die hoffentlich zeitnah Vermutlich ohne den Ball, der länger... Ja,
liegt an euch. Ich bin in zwei Wochen schon wieder im Urlaub, sag ich, Leute.
Du Ärmster.
Ja, man hat es nicht leicht.
Ja.
Man hat es nicht leicht.
Ja, dann wünschen wir dir einen schönen Urlaub und ich hoffe, wir hören uns in ungefähr zwei Wochen. Eingetragen haben wir uns, gell?
Auf jeden Fall. Sehr bis schön. Dahin sagen wir Visca Barça,
Visca Catalunya
und ciao.
Servus.